Ja, ihr habt jetzt schon ganz viele Forderungen genannt, die eben daher kommen, dass es einige Probleme gibt, wenn man in Deutschland ungewollt schwanger ist. Vor welchem konkreten Problem steht man denn jetzt, wenn man merkt, man ist ungewollt schwanger?
Genau, ich wollte nur einmal ganz kurz noch sagen, wenn wir jetzt von Frauen gesprochen haben in dem Interview, dann geht es uns generell einfach um Personen, die schwanger werden können. Mhm. Also egal mit welcher Geschlechtsidentität man sich da jetzt identifiziert. Genau, die Probleme, die man jetzt, vor denen man jetzt stehen könnte oder steht, wenn man in Deutschland ungewollt schwanger ist. Also erstmal ist es sehr schwer, an Informationen zu bekommen, welche Ärzte jetzt zum Beispiel überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch durchführen können, weil durch diesen Paragraphen 219a, der ja als sogenanntes Werbeverbot bezeichnet wird, sind Informationen nicht niederschwellig zugänglich, weil die Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dürfen quasi nicht informieren. Sie dürften gerade mal auf ihre Website schreiben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber auch da kann man schon in Schwierigkeiten kommen. Rechtlich, sobald man auch nur ausführt, welche Methoden man anwendet, gilt das quasi als Werbung und man kann verklagt werden, was auch durch irgendwelche Fundamentalisten wie immer wieder passiert, die sich das zur Aufgabe machen, diese Ärzte regelmäßig anzuzeigen. Das heißt, man kann nur über offizielle Listen von Bund und Ländern an diese Informationen kommen. Das erschwert natürlich den Informationsfluss, vor allem für Menschen, die eingeschränkte Sprachkenntnisse haben. Dann hat man das Problem, dass man eine Beratung machen muss und dann nochmal 3 Tage warten, bevor tatsächlich dann der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann. Da muss man natürlich auch erstmal einen Termin bekommen. Man muss eine Beratungsstelle finden, die das macht. Da gibt es Gott sei Dank in vielen Städten Deutschlands Pro Familia. Die machen das auch wirklich gut. Ihre Website kann man auch sehr empfehlen, wenn man noch mehr Informationen haben will. Die haben eine klasse Informationssammlung zum Thema Schwangerschaftsabbruch und auch Forderungen. Das Problem ist allerdings, dass es nicht nur so gute Sachen gibt wie Pro Familia, sondern auch andere Vereine, die teilweise gar nicht berechtigt sind, diese offiziellen Beratungsscheine auszustellen, das aber auf ihren Websites nicht ersichtlich machen. Und wenn man da dann hingeht als schwangere Person, kann es einem halt auch passieren, dass die einen aktiv in die Richtung beraten, dass man das Kind doch behalten soll. Und einen auch unter Druck setzen und am Ende findet man dann heraus, dass die vielleicht gar keinen Schein ausstellen können. Auch da sagen wir, das kann halt so nicht sein, dass ungewollt Schwangere da in Hände von Leuten kommen, die sie irgendwie unter Druck setzen in so einer Situation, in der man ja sowieso schon emotional wirklich verletzlich ist. Genau. Dann dadurch, dass es eben diese Qualifizierung der Ärzte nicht gibt in Ausbildung und Weiterbildung, wenn ich jetzt als ungewollt Schwangere mich umschaue, wo kann ich einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, kann ich mich auch quasi nicht unbedingt immer in sicheren Händen fühlen, weil es ja keine Qualifizierung, keine offizielle gibt und ich weiß nicht, welche Methode macht dieser Arzt, diese Ärztin. Die dürfen das ja auch, wie gesagt, nicht auf ihre Website schreiben oder sonstiges. Das heißt, ich kann nicht mit gutem Gewissen mir die beste Versorgung eigentlich aussuchen, wie das jetzt bei anderen ärztlichen Behandlungen der Fall wäre. Genau, dann die Kosten sind auf jeden Fall ein Problem. Für manche mag das jetzt bestimmt machbar sein, aber für andere ist es viel Geld. Ein Problem, vor dem man auch noch steht, ist eben diese Stigmatisierung und dass man nach einem durchgeführten Schwangerschaftsabbruch einerseits vielleicht durch sein Umfeld, aber es gibt auch Berichte, dass behandelnde Gynäkologen immer wieder nachher dann den Schwangeren nach einem Schwangerschaftsabbruch vorhalten, dass sie ja mal abgetrieben haben. Und da sagen wir, das kann auch einfach nicht sein. Genau, dass man so Angst vor der Stigmatisierung danach haben muss, dass einen das vielleicht auch beeinflusst. Das wären so ein paar Probleme. Genau.
Okay, ja, ganz schön viele Probleme. Du hast es auch gesagt, man weiß als Frau nicht, wie die Behandlungsform ist. Welche Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs gibt es denn in Deutschland?
In Deutschland ist es so, dass es einmal die instrumentelle chirurgische Methode gibt und auch die medikamentöse. Die instrumentelle, das ist einmal, kann die in Vollnarkose oder in Lokalanästhesie durchgeführt werden. Und es gibt zwei Methoden davon, einmal die Absaugmethode und die Curettage. Unkompliziertesten sind diese Methoden zwischen der 7. und 9. Schwangerschaftswoche. Und es ist in Deutschland noch so, dass überwiegend Curettagen durchgeführt werden in Vollnarkose, obwohl es inzwischen aus anderen Ländern Studien gibt, die sagen, dass Curettagen nicht so gut geeignet sind, sondern dass es für die Frau besser ist, wenn sie in Lokalanästhesie diesen Prozess aktiv mitbekommt, um dann das Geschehene danach besser zu verarbeiten. Hier zeigt sich auch wieder ein Problem, und zwar, dass halt die Forschung generell in diesem Bereich sehr gering ist. Es gibt total wenige Studien und es gibt auch keine Leitlinien oder Standards. Also die Ärztinnen und Ärzte haben, es gibt zu jeder Therapie gibt es sonst eine Leitlinie und einen Standard, aber zu dem Schwangerschaftsabbruch eben nicht, und das bringt auch wieder viel Unsicherheit. Die Ärztinnen und Ärzte haben auch da keine Leitlinien, auf die sie sich stützen können und sagen, wie, ich habe das nach Leitlinie gemacht und deswegen ist es sicher, sondern generell ist ganz viel Unsicherheit da bei diesen Methoden. Genau, und der medikamentöse Abbruch, der wird bis zur 9. Schwangerschaftswoche gemacht mit zwei Medikamenten. Die Frau muss an 3 Tagen ins Krankenhaus oder zur Ärztin oder zum Arzt kommen, und da auch dazu gibt es keine Standards, und man gibt als erstes das Medikament Mifepriston, danach 36 bis 48 Stunden Prostaglandine, und das ist auch ein Off-Label-Use. Also heißt, da ist auch wieder diese Unsicherheit dabei, dass es eigentlich nicht für diesen Schwangerschaftsabbruch gedacht ist, aber trotzdem da sich bewährt hat, dass es hilft. Aber es gibt halt keine Forschung dazu und keine Empfehlung. Also Empfehlung schon, aber keine Leitlinien. Das ist so das Problem, was auch genau sich da zeigt.
Und welche Gefahren gibt es, wenn man jetzt einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, der eben ganz unsicher ist, ohne medizinisches Wissen und Personal?
Also es gibt dazu Zahlen von der WHO, erstmal wie viele, weil ich finde, das ist schon sehr schockierend. Es gibt weltweit circa 22 Millionen unsichere Abbrüche pro Jahr, und ich finde das schon eine Hausnummer. Jedes Jahr werden circa 7 Millionen Frauen im globalen Süden aufgrund unsicherer Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern behandelt. Von denen sterben circa 47.000. Und circa 5 Millionen tragen bleibende Schäden davon. Das sind jetzt erstmal nur Zahlen, aber man muss sich ja wirklich überlegen, also 47.000 tote Frauen weltweit pro Jahr ist viel, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die ja Familienmitglieder von jemandem sind oder vielleicht auch schon Kinder vorher haben, dann fallen die auch da weg. Das ließe sich halt verhindern, da komme ich aber nachher nochmal dazu. Dann, wann ist denn überhaupt ein Schwangerschaftsabbruch sicher oder unsicher? Man braucht halt das medizinische Fachpersonal mit der notwendigen Ausbildung. Es sollte möglichst eine von der WHO empfohlene Methode je nach Dauer der Schwangerschaft angewendet werden. Und die medizinischen Standards in der Umgebung, also von der Örtlichkeit, müssen halt auch eingehalten werden können, weil sonst hilft einem auch das beste Personal nichts, wenn die hygienischen Bedingungen nicht erfüllt sind und andersrum. Dazu ist eben zu sagen, dass die WHO diese Curettage-Methoden zum Beispiel gar nicht mehr wirklich empfiehlt, so wie sie in Deutschland in dem Ausmaß durchgeführt werden. Das heißt, theoretisch nach WHO-Standards wären auch Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht sicher. Genau, diese Todesfälle, die durch diese unsicheren Schwangerschaftsabbrüche entstehen, die könnten man eigentlich fast alle verhindern. Und zwar durch sexuelle Aufklärung, Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln, Verfügbarkeit von sicheren legalen Abbrüchen und gute Versorgung bei Komplikationen. Und genau wie bei vielem anderen ist hier eben der globale Süden in viel größerem Ausmaß betroffen. Genau. Und Hürden für diese sicheren Schwangerschaftsabbrüche sind eben diese restriktiven Gesetze, eine schlechte Verfügbarkeit, hohe Kosten, Stigmatisierung und so unnötige Vorschriften wie diese vorgeschriebenen Wartezeiten, Beratungen, Falschinformationen. Ja.
Mhm. Ja. Ja, du hast es gesagt, 47.000 Frauen, das ist echt richtig krass. Und es zeigt auch, dass, ja, dass Schwangerschaftsbrüche, Abbrüche immer stattfinden werden. Also, weil wenn es sozusagen die Gefahr ist, dass man stirbt und man macht es trotzdem, dann hat man dafür Gründe. Schwangerschaftsabbrüche sind trotzdem eigentlich fast weltweit stigmatisiert. Welche Gründe seht ihr dafür?
Also ich glaube, die Gründe sind vielschichtig. Was ich ganz kurz noch sagen wollte, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt einfach Studien dazu und Erfahrungen aus anderen Ländern, die zeigen, dass die Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche durch Legalisierung überhaupt nicht steigen, sondern es sterben einfach nur weniger Frauen oder es gibt weniger Komplikationen. Also ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ändert überhaupt nichts an der Zahl. Es werden einfach nur mehr Leute daran sterben. Und das ist halt auch das Schizophrene, was diese sogenannten Lebensschützern bei ihren Märschen fürs Leben eben sagen, sie sind fürs Leben, aber sind sie nicht. Weil wenn man sagt, wir verbieten Schwangerschaftsabbrüche, dann nimmt man halt tote Schwangere in Kauf. Genau. Und ja, diese Lebensschützer zum Beispiel sind ein Grund für Stigmatisierung. Das sind einfach konservative Kräfte, die sich teilweise auch organisieren, die aktiv dagegen arbeiten, aber auch also alte konservative Moralvorstellungen in der Gesellschaft, gegen die wir aktiv angehen müssen. Einer der Hauptgründe für uns, warum zum Beispiel ein Schwangerschaftsabbruch aber stigmatisiert ist, ist halt, dass er einfach im Strafgesetzbuch neben Mord steht. Also solange das da so drin steht, klar ist es dann ein Stigma. Also wenn ich mich auch persönlich so fühlen muss, als würde ich, also dass ich jetzt gerade einen Straftatbestand begehe, wie soll das die Stigmatisierung loswerden? Mhm. Also da müssen wir einfach nochmal überdenken, was unsere Gesetzgebung da eigentlich macht. Genau, es gibt halt auch einfach unterschiedliche ethische Auffassungen von der Definition von Leben. Und wie Käthe vorher schon gesagt hat, man darf aber halt nicht anderen Leuten alle seine ethisch-moralischen Vorstellungen in jeder Ausprägung überstülpen, nur wenn man das jetzt für richtig hält. Und das darf halt einfach die persönliche Entscheidung der Frauen nicht beeinflussen. Dann darf man wahrscheinlich auch den Einfluss der Kirche nicht unterschätzen, die ja aktiv dagegen auch ist und ja auch teilweise gegen Verhütung, was natürlich beides nicht hilfreich ist bei diesen Problemen, die man halt einfach wahrhaben muss. Und was wir da halt auch besonders bemerkenswert dran finden, ist, dass das halt hauptsächlich natürlich Männer sind in der Kirche, die dann über diese Themen entscheiden und dabei werden die großteils wahrscheinlich selbst nicht davon betroffen sein. Und da muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass es in Europa, gerade in Polen zum Beispiel, diese konservativ-katholisch-kirchlichen Kräfte wirklich wieder auf dem Vormarsch sind. Also da darf man sich nicht zurücklehnen und sagen, dass es irgendwie geht sowieso zurück. Da müssen wir richtig aufpassen und denen ein bisschen Kontra bieten, glaube ich.
Ja, dann vielen Dank an Käthe und Luisa für das sehr schöne Interview und sehr informative. Habt ihr für dieses Jahr noch Pläne bezüglich Safe Abortion, Aktivitäten, Informationen?
Ja, tatsächlich haben wir jetzt gerade noch eine Kooperation mit dem Querfeministischen Bündnis Tübingen und dem Kino Atelier auf die Beine gestellt, was uns sehr freut. Und zwar zeigen wir da zusammen mit denen den Film Niemals, Selten, Manchmal, Immer. Da geht es um eine Schwangerschaftsabbrucherfahrung von einer jungen Frau in den USA. Der Film hat gerade noch Preise gewonnen bei der Berlinale und beim Sundance Festival und wir freuen uns eben darauf, dass wir es jetzt geschafft haben, dass man den in Tübingen auch schauen kann. Und wir sind gerade dabei, für den 14.10. dann noch eine Diskussion nach der letzten Vorführung zu organisieren, eben auch nochmal zum Thema Schwangerschaftsabbruch und der Lage in Deutschland. Genau.
Alles klar, vielen Dank.
Vielen Dank.